Die Demo findet am 13. Januar statt. Warum denn gerade dieser 13. Januar?
Der 13. Januar ist nicht unbedingt besonders, aber doch ein bisschen besonders. Von der Togo-Seite haben diese Datum ausgewählt und hatte dann auch zufällig bei uns dann auch einige Ereignisse, die auch Parallelität gefunden. Zum Beispiel letztes Jahr, 13. Januar, war ein Boot im Mittelmeer mit vielen Flüchtlingen ertrunken. Daher hat es auch ein bisschen symbolisch damit zu tun.
Eine Demo aus Protest gegen die Situation in Togo und in Eritrea und für die Rechte von geflüchteten Menschen aus Togo und aus Eritrea. Togo ist in Westafrika, Eritrea ist in Ostafrika. Ist gar nicht so selbstverständlich, dass es da eine Kooperation gibt. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist eine tolle Frage. Dieses Zusammenschließen mit Togo und Eritrea, es hat es auf einen Zufall sich ergeben. Und dann haben wir auch so irgendwie eine Parallelität festgestellt, dass Togo wie viele afrikanische Länder und auch Führer eine diktatorische und korruptische politische Probleme haben, die einfach diese Machthaber, die über Jahre dann auch ihre Macht nicht hergeben wollen. Und das hat uns verbunden, dass wir gegen diese politischen Probleme oder soziale und überhaupt dann einfach das uns verbunden hat, dass wir es gemeinsam dann doch auf die Straße gehen wollen.
Kannst du etwas mehr zur Situation in Eritrea sagen? Warum fliehen so viele Menschen aus Eritrea? Warum? Was ist an der Situation dort so unerträglich?
Ja, das ist auch der brennende Punkt überhaupt hier in Diaspora, im Ausland, weltweit im Moment sehr intensiv und sehr häufig auch demonstriert wird. Und zwar, Eritrea ist eigentlich ein Jungland in Afrika seit 1991 dann als freies, selbstständiges Land erkannt wurde. Dann ging es nach diesem langen Krieg in Eritrea einige Jahre friedlich, gut und fröhlich. Nach 7 Jahren hat es wieder mal aber sehr schlecht sich entwickelt. Und der Grund war dann auch, warum jetzt viele Eritreer also das Land verlassen und flüchten, ist der seit 1994 hat die Regime in Eritrea eine Wehrpflicht, Militärpflicht dann einfach in Wege geleitet und es hat überhaupt keine begrenzte Zeit. Seitdem sind viele junge Leute, 18 bis 50, verpflichtet, ohne Wenn und Aber, auch an den Militär sich zu verpflichten. Und das Problem ist auch eigentlich hauptsächlich, weil es einfach fristlos ist. Also es gibt Leute, die schon seit 94, junge Leute, die bei dem Militär sind immer noch nicht zurückgekommen. Manche sind auch in den Krieg gefallen und daher zerstört alles, das ganze soziale Feld, überhaupt kein Privatleben, keine berufliche Perspektive. Und das ist ja der Grund, warum die dann viele junge Leute mittlerweile jung, ja, bevor sie in den Militär gehen müssen, auch flüchten, weil das einfach nicht so erträglich ist.
Betrifft das nur Männer oder sind auch Frauen wehrpflichtig?
Ja, auch Frauen. Frauen, es gibt keine Ausnahme. Es gibt auch keine feste, definierte Ausnahme. Es ist ein Pauschal. Die Regelung ist nur nach Altersdefinition. Also jeder, der 18 ist, oder beziehungsweise 17, ne? Also mittlerweile wird immer wieder das Altersgrenze auch nach unten korrigiert, weil sie sehen, die Regime hat es auch gemerkt, dass die Leute schon früh flüchten, bevor sie es mal 18 werden. Und dann hat das dieses Rahmen dann auch immer wieder eng gemacht. Er findet immer einen Weg, dass die jungen Leute sehr verbunden bleiben, indem sie zum Beispiel ihre Schulabschlusszeugnisse nicht bekommen. Wenn sie ein Abi machen, die machen nicht in die Schule oder in die Uni ihr Abi, sondern in diesem Militärkampf und die sind das so reserviert, damit sie, wenn sie irgendwie weitermachen wollen, dann müssen sie dann in dieser Kampe bleiben, ihr Abi machen und ihr Zertifikat kriegen sie nicht, solange sie den Militärdienst gemacht haben.
Der Militärdienst heißt, dass man ist praktisch in Reserve und kann in der Zwischenzeit auch anders arbeiten oder werden tatsächlich ganz große Teile der jungen Bevölkerung eingezogen, weil Da kann ich mir schwer vorstellen, wie die Wirtschaft funktioniert. Wie wird das gemacht?
Das ist auch dieses Effekt, warum Eritrea auch sich zurückentwickelt. Also man kann sehr schwer trennen, also ob das politische Grund und das soziale oder wirtschaftliche Grund, das gehört alles zusammen. Und wenn das politische Grundlage nicht oder gesetzliche Grundlage nicht gibt, dann gibt es auch keine Lebensgrundlage. Und daher ist es einfach, wenn die Leute schon mit 18 beziehungsweise sogar mit 17 jetzt mal aus ihrem Sozialfeld, aus ihrer Familie, aus ihren, wo sie auch leben, aus ihrem Leben jetzt mal so rausgezogen werden und dann irgendwie im Kampf draußen im Wald leben mussten, da gibt's keine Perspektive. Sie kommen auch nicht zurück, sie werden auch nicht entlohnt. Es gibt auch keine Bildung, es gibt begrenzte Bildungsmöglichkeiten in diesem Camp und die sind auch nur die Privilegierten, die einfach durch ihren besten Noten dann auch diese Chance bekommen. Da verfällt einfach das ganze Menschheit in Eritrea, es verfällt auseinander, weil sie können nicht zurückkommen, sie kriegen auch kein Geld, dass sie ihren parallel auch ihre Privatleben aufgründen können oder heiraten, Kinder kriegen, Familie gründen, das gibt's nicht mehr. Das fällt einfach, deswegen ist es halt das ganze Land einfach auf der Fluchtweg.
Der Krieg, von dem du vorhin gesprochen hast, das ist dann ein Krieg gegen Äthiopien wahrscheinlich.
Es war ja, wie gesagt, seit in den 60ern angefangen, diese politische Frage mit militärischen Aktionen dann auch bewältigt wurde bis 1991. Und danach, wie gesagt, da war 7 Jahre einigermaßen friedlich und Freude und Begeisterung. Nach 7 Jahren ging es dann auch wieder los mit äthiopischer Grenzkonflikt, dass das auch weltweit sehr nach außen auch getragen wurde, dass der auch mit einer politischen Lösung dann auch zum Stillstand kommen könnte. Aber es hat es auch das ganze die Situation natürlich beeinflusst.
Früher habe ich mir immer vorgestellt, wenn Leute aus einem Land fliehen oder weggehen, dann müssen die gegen die Situation in diesem Land sein, speziell bei Eritrea. Wenn man sich ein bisschen damit befasst, merkt man, dass es da große Spaltung gibt. Leute, die das Regime ablehnen und solche, die es durchaus verteidigen. Bekommt ihr das hier zu spüren, wenn ihr zum Beispiel diese Demonstration organisiert?
Ich bin selber auch schon in meinem Jungsalter in der Befreiungsbewegung, ja, gewesen und habe ich auch schon mitgemacht und bis dato waren zwei, sagen wir mal, politische Gruppen oder auch so eine Bewegungen, also die ELF und EPLF. Es gab immer wieder auch Konflikten, Auseinandersetzungen, ja, auch verbal und das schon so ein bisschen Gewalt. Das ist auch leider für uns die schwarze Geschichte ist auch, dass die einfach diese EPLF-Partei immer wieder stärker wurde und diese einfach gegeneinander Krieg geführt hat in den 80er und dann die ELF-Gruppe, diese eigentlich sehr mit 30.000, 40.000 Soldaten, ich bin ein davon, das Land gezwungenerweise auf Kriegs geflüchtet sind. Und ich lebe auch seit 82 hier in Deutschland. Und da ist ja die Spaltung da. Seitdem, wir hatten immer wieder politische Auseinandersetzungen oder politische Differenzen. Aber diese Spaltung hat sich dann dadurch auch sehr vergrößert. Und da spürt man auch im Ausland natürlich, also wo ich hier nach Deutschland gekommen bin, da waren diese oppositionellen Meinungen Minderheiten. Und jetzt, Gott sei Dank, erlebe ich, dass es Mehrheit ist.
Wie unterscheiden sich oder unterschieden sich denn diese zwei Parteien, die sich anfangs bekriegt haben?
In den früheren Zeiten gab es natürlich und diese ganze Weltbewegung, Ideologie, Sozialismus, Kommunismus, Imperialismus und sowas. Da war dann in den 70er Jahren so viele Studentenbewegungen weltweit, Mao und Marxismus und alles Bewegungen. Und so große Differenzen hatten die eigentlich nicht. Ansonsten, die Menschen im Eritrea hatten eigentlich gar keine große Unterschied gehabt, überhaupt gar keine. Aber es wurde dann einfach natürlich auf die normalen armen Bevölkerung dann auch ausgetragen. Und daher hat sich auch bis jetzt leiden wir auch so alle darunter.
Also das war eher so ein Machtkampf.
Genau. Es ist Machtkampf, letztendlich auch ein Machtkampf geblieben, weil seitdem ist auch unsere Anliegen, unsere Probleme auch, warum das Land jetzt mal gar nicht vorwärts geht, sondern rückwärts entwickelt, ist der als einzige Herrscher ist geblieben, diese EPLF. ja, als Partei. Und dann herrscht auch nur eine Person. Also dieses momentane Präsident, der Isaias, der ist, er war schon in den 70ern der Guerilla-Fighters-Führer und ist auch als Präsident geblieben. Das heißt, 47 Jahre regierte alleine.
Die EU arbeitet jetzt mit verschiedenen afrikanischen Staaten zusammen. Also es geht um Flüchtlingsabwehr, die keine ganz lupenreinen Demokratien sind, darunter auch mit Eritrea. Was hältst du davon?
Ja, genau, das ist das auch unser Problem, auch Teil unserer Forderung an die EU, an finanziellen Länder und besonders auch an die EU und vor uns dann auch direkt hier in Deutschland. Weil wir sehen, also es bewegt sich ja die Europäer, also gerade Deutschland auch, sie suchen ja nach irgendeiner Lösung, dass die Flüchtlinge ja auch gestoppt werden. So die fast die Grenzbeschließung. Und ich finde es einfach ärgerlich im Moment, weil die einfach nicht mehr wissen, wie es weiter richtig geht. Und das ist irgendwie eine Kompromisslösung finden oder suchen. Das heißt, vor zwei Jahren war der Minister Müller zum Beispiel in Eritrea und der hat mit der Diktatur so eine Isaias-Verhandlung gemacht. Und wir haben damals einfach gehofft, hoffentlich thematisiert dann auch so offen mit ihm, also nicht irgendwie überflüssig. Ja, Hauptsache nimmst du deine Flüchtlinge oder deine Leute mit, also zurück. Also ich glaube, dann war das erstmal im Geheim, was wurde gesprochen. Für uns war es spannend auch und natürlich mit Angst verbunden. Und es ist auch nicht klar, die verhandeln auch mit Diktatoren, also dieses Ursachebekämpfung nach dem Thema, man muss es Ursache bekämpfen. Es wurde auch irgendwie missverstanden. Es kann auch in beide Richtungen gehen. Ursachebekämpfung, wie? Indem man mit die Führer oder mit den einzelnen Personen, die denn an die Macht sitzen, handelt und Geld anbieten, und nicht nur ein bisschen, sondern Millionen Geld anbietet, indem man sagt hier, aber das ist ja eine von unserer wichtigen Forderungen an die EU. Es gibt ja ein bestimmtes Budget, das auch Eritrea und dann Isaias auch so vorgeschlagen wurde. Das geht ja bis 400 Millionen oder sowas. Das heißt, er muss einfach im Land für die jungen Leute eine Perspektive aufbauen und Bildungsplätze und Lohn und die Militärentlassung und sowas. Die haben einige Forderungen gestellt. Aber es gibt keine Kontrollsystem. Diese Vereinbarung. Es muss eine ganz klare, konkrete Vereinbarung mit einem großen Druck. Da haben wir kein Problem, wenn es funktioniert. Die hoffen auch, dass es funktioniert. Aber wir sind sicher, dass es nicht funktioniert. Weil in keinem Land, in keiner Geschichte hat eine Diktatur, eine korrupte, irgendwie von heute auf morgen aus seinen Rahmenbedingungen rausspringen und dann plötzlich sich dann einfach ein Gott oder eine, ja, Engel werden. Da kann ein Teufel nicht auch von heute auf morgen als Engel werden. Daher ist es einfach für uns ein falscher Weg, mit ihm, mit Isaias zu verhandeln und dieses Geld, was das einfach auch angeboten wurde und dann auch weiter in bestimmten Zeit dann auch alles bekommen sollte. Ja, es ist ein Beispiel. 2004, es gibt ja laufende Geld, die er kriegt, obwohl er nach außen auch immer wieder sagt, er nimmt kein Geld und er hat nie Geld bekommen, aber wir wissen genau oder man kann nicht leugnen, dass es einfach Eritrea auch ganze Menge kriegt, damit es einfach die Leute, die Menschen im Land auch zu bleiben bewegt, so zum Bleiben auch so möglich macht. Aber das passiert nicht. Das wissen wir genau. Und das ist auch eine von vielen, ein wichtiges Forderung an die EU, dass sie das stoppen soll.
Die EU arbeitet auch mit Ländern wie Libyen zusammen, ein Land, das Flüchtlinge durchqueren, um dann über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Auch davon sind viele Eritreerinnen und Eritreer betroffen, die oft auf der Flucht durch die Wüste, durch Libyen und auch durch Ägypten gefangen genommen, gefoltert, gekidnappt werden, um Lösegeld zu erpressen. Da gab es schon vor vielen Jahren ganz schwere Fälle. Diese Einschränkung der Fluchtrouten durch Libyen und auch im Mittelmeer selber, was sagt ihr dazu?
Man kann nur sagen, ich kriege schon jetzt Gänsehaut. Ich kann jetzt mal auch, für mich sehr, sehr emotional, wenn ich mal dran denke, weil jeder Eritreer hat irgendeine Verwandten und Familien verloren. Es gibt keine Familie im Eritrea, der auf diese Art und Weise auf dem Fluchtweg seine Familie, seine Angehörige verloren hat. Erst im Eritrea, in Gefängnissen oder durch den Krieg oder durch verschiedene Sachen. Manche Menschen werden auch im Eritrea plötzlich verschwunden. Und wenn sie das auch so schaffen, das Land zu verlassen, und dann haben sie da auch im Flugweg erschlagen, aber dann werden sie dann auch von Menschenschlepper dann umfangen. Diese Menschenschlepper, es ist eine große, komplizierte Verbindung, die geht einfach, es fängt ja schon im Eritrea. Also es ist nicht erst die Schlepper, die Anregung, diese Propaganda von außen nach innen. Und das ist einfach so ein Teufelskreis. Also diese Propaganda, dass er Leute bewegt, das Land zu verlassen, und dann im Land wird auch organisiert zu verlassen. Ja. Und die Schlepper sitzen schon im Eritrea, da geht's los. Und dann werden sie da gleich für die Tiere empfangen. Und dann weiter verkauft. Die Schlepper, das wird irgendwie so wie diese Kettenreaktion. Eine Schlepper verkauft den anderen, aber nicht friedlich, auch menschenwürdig, sondern einfach, das Verkaufen ist ja kein menschenwürdig. Das ist ja Sklaverei. Wenn man so denkt, in welchem Lebensalter leben wir eigentlich, dass wir heute so, ja, im 21. Jahrhundert auch Menschen gehandelt, Organ gehandelt wird. Dass die Welt auch so guckt, das ist schmerzhaft.
Die Europäische Union sagt jetzt auch, das ist grausam, was da passiert. Deswegen, im Prinzip deswegen bezahlt sie ja Menschen, dass sie nicht länger sich als Schlepper betätigen, sondern die Flüchtlinge praktisch in Libyen einfangen und dort halten. Ist das besser? Hilft das, um Tote im Mittelmeer zu verhindern?
Nee, gar nichts. Es ist vielleicht mal eine kleine Lösung, dass jetzt mal so, wenn ich mal die letzten Zeitenberichte höre, ja, diesen letzten Monat sind je weniger Flüchtlinge nach Europa gekommen. Das ist vielleicht mal so beruhigend für die Leute, die jetzt mal, ach endlich, ja, die werden immer weniger. Aber man muss sich mal die Frage stellen, ja, wie, wo sind die denn? Da muss man auch das Bild in Libyen mal sehen. Dieser Kampf ist ja keine Kampf, sondern irgendwie eine, ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll, das ist einfach so, die Schlepper ihre Ortschaft, das ist im geheimsten Dschungel, ne? So eine versteckte Haufen Leute sitzen da. Man braucht heutzutage nur auf YouTube, über Facebook, über Medien mal gucken, da kann man auch live sehen, wie Menschen schreien, wie Frauen vergewaltigt wurden und Kinder sterben, weil die Durst und Hunger haben, und die Krankheit, die da entsteht, die sind so Haufen Menschen zusammen, Tausende auf einem Fleck, die übereinander liegen. Die nicht mal zum Schlafen einen Platz haben, sondern die liegen, die sitzen, die schlafen im Sitzen. Und übereinander. Das ist ja keine Menschlichkeit. Also, dass der EU das eine Lösung findet, das ist grausam.
Du hast vorhin gesagt, die Schlepper sitzen schon in Eritrea und machen Propaganda, dass Leute das Land verlassen. Da hätte ich zwei Fragen. Erstens, denkst du, es wäre besser für sie, wenn sie das Land nicht verlassen würden? Und zweitens, könnten denn Leute es auch schaffen, ohne Schlepper von Eritrea nach Europa zu kommen? So schlimm die Schlepper sein mögen, aber könnte man es auch alleine schaffen aus Eritrea?
Alleine schaffen aus Eritrea heißt es ja, das muss eine menschenwürdige Lösung gefunden werden. Das heißt, wo fängt's an? Wo fängt die Lösung an? Das Thema, gehen wir wieder auch zurück, erstmal der Ursachebekämpfung. Das heißt, diese Macht muss erstmal weg. Diese Diktatoren müssen weg. Solange die gibt, wird es auch alle ungesetzliche, unrechtliche Wege finden, die Leute zu flüchten. Ja, und wenn diese Leute, die gucken auch zu, sie können es auch hindern. Also es ist meine, im Eritrea gibt es ja keine Bewegungsfreiheit von A nach B. Da muss man immer mit so vielen Aufwand dann auch so eine Erlaubnis bekommen, von Ort zu Ort zu bewegen. Ja, und das ist ja ein großes Gefängnis. Journalisten hat auch geschrieben, da gibt es so viele Journalisten, so viele Analytiker, die das auch Eritrea und die Situation analysieren. Da hat er auch gesagt, der große Gefängnis der Welt. Es fällt nur eine Mauer wie damalige DDR, sondern es ist ja auch alles umsaunt und Menschen werden erschossen, wenn sie fliehen. Das ist ja auch genauso, wie damals in der DDR-Bürger leben mussten. Das ist schlimm, das ist grausam. Und ohne die Schlepper, ob das eine Lösung ist, ja, es ist gar kein Vergleich. Also es ist kein Vergleich. Wenn es einfach eine legale Weg geben würde, dann haben sie ja, da kommt man gar nicht in diese Versuchung. Das heißt, diese Macht muss jetzt mal aufgelöst werden. Es muss eine Grundlage geben, es muss Gesetz geben, es muss Verfassung geben. Es muss einfach die Menschen ihre Freiheit, ihre Wille akzeptiert werden, ob sie dann im Land studieren oder arbeiten wollen oder auch im Ausland studieren. Das ist ganz normal. Früher war es auch. Ich habe Familie, die in früheren Zeit auch als legale Weise nach ihrer Abitur dann auch im Ausland studiert haben, daran, mein Bruder zum Beispiel, der ist wieder als Rentner auch nach Eritrea zurückgekehrt. Also wenn das einfach eine Land, ein, die Menschen freie Wahl gibt, dass sie ermöglicht, dass sie einfach frei mit Visum legal im Land rein raus dürfen, dass wir das ganze Schlamassel gar nicht sehr zustande gekommen.
Wie könnte das passieren?
Wie könnte es passieren? Genau in dem, worüber wir so appellieren, also ist dieser Handel nur durch eine, man haltet mit Teufel, wie ich gesagt habe, der macht, also das, er, im Moment ist ja einfach eher, dass der Isaias sehr entspannt ist im Moment, weil das einfach natürlich die Welt jetzt mal wieder gesagt hat, okay, müssen wir gucken, also diese Lösung wurde nur, um Flüchtlinge zu stoppen, diese Flucht jetzt zu sperren, gehandelt, nicht das, was kommt danach oder wie, ob das passiert, ob das überhaupt funktioniert. Es wird nicht funktionieren. Das heißt, Hand mit Hand arbeiten, die EU muss einfach einen richtigen Weg finden. Legale Auswanderung, legale Ausweisung. Und dann auch mit anderen Leuten, mit anderen Politikern auch zusammenarbeiten. Nicht nur diesen einzelnen Personen, die sowieso gar nichts Interesse haben, zu einfach die Menschen im Land zu bleiben, weil die profitieren davon. So entsteht ja die Korruption. Und es lag auch nicht am Geld, dass die Leute aus Eritrea fliehen oder ob der Eritrea oder das Regime auch nicht in die Lage wäre, aufgrund der wirtschaftlichen Situation dann auch die Menschen was anzubieten. Nein, das ist seine Ideologie. Das ist Ideologie, die muss man brechen.
Du hast vorhin gesagt, die EU hat verschiedene Ziele vereinbart und wird die aber nicht kontrollieren. Wäre das auch so ein Schritt, einfach mal zu kontrollieren, dass es freie Bildungseinrichtungen gibt, also und die nicht an den Militärdienst gekoppelt sind, dass es Zukunftsperspektiven gibt?
Genau das, das muss man zumindest jetzt mal als Forderung darstellen, denn auch diesen ein ganz starkes Kontrollsystem geben. Ja, aber nicht nur auf dem Papier vereinbaren, unterschreiben, Handelsschütteln und tschüss und die nächste Überweisung folgt dann da und da. Ja, und das geht, das, so wird es nicht funktionieren. Wenn ich hier in Deutschland lebe, jeder in Deutschland lebende Menschen, wenn er Sozialhilfe empfängt, da wird auch jedes alle 3 Monate seine Kontoauszüge kontrolliert, ob er arbeitet oder nur Hartz-IV-Empfänger ist. So muss es auch, so ähnliches Muster muss es auch die Politiker auch denken. Dass nicht nur seine Steuergelder sammeln und dann auch irgendwo hinschicken und ohne zu gucken, wo, ob das Geld einfach ihren Zweck erfüllt hat. Das ist ja dieses falsche Handel. Und dann in Libyen auch diese zweite Lösung, was sie jetzt mal vereinbart haben. Sie haben ja die EU, sie suchen ja ein zweiter Bleibeort für Afrikaner. Das heißt, Afrikaner sollen wir jetzt an der Grenze Europa-Afrika bleiben. Das heißt, Libyen ist ein Vorschlag. Das ist absolut, in Libyen gibt es das überhaupt, Libyen als Land? Gibt es dann auch so eine vernünftige Regierung, die es einfach nicht mal seine eigenen Leute regieren kann und dann auch noch Tausende von Flüchtlingen in Libyen zu schicken? Das ist ein Selbstmord. Das ist für mich ist ein Massenmord, die das man einfach EU macht. Das, da kann ich ja ganz jetzt mal ohne Angst das zu sagen, erlaube ich mir das einfach zu sagen. Weil dann gibt es ja Sudan und es werden viele afrikanische Länder ausgesucht, die an die Grenze liegen, das ist Äthiopien, unglaublich. Äthiopien und Eritrea bekriegen sich, können sie dann einfach die EU mit Äthiopien arbeiten, in Äthiopien finanzieren, um diese Flüchtlinge-Camp, es gibt ja nur eritreische Flüchtlinge, es gibt keine andere Camp, die sind nur Eritrea, ausdrücklich nur Eritrea. Das heißt, das ist ja widersprüchlich, für mich ist politisch unkorrekt und widersprüchlich. Auf der anderen Seite will man, dass die Eritrea im Eritrea bleiben, aber dann ermöglicht dann auch so irgendwie ein Kampf über die Grenze und zwar an den Feinden, also Eritrea und Äthiopien, die im Moment so befeindet. Wie kann man dann auch so die Eritrea nach Äthiopien zu Fluchtcamps jetzt mal ermöglichen? Was macht denn Äthiopien mit den Flüchtlingen? Was macht Libyen mit den Flüchtlingen? Was macht Sudan mit den Flüchtlingen? Was macht denn Ruanda mit den Flüchtlingen? Wo bleibt das Geld? Also es gibt ja viele Beweise, dass es nichts funktioniert. Dass das Geld fließt zwar, aber die Menschen im Lager, in den Camps einfach ja im grausames Leben oder jeden Tag sterben Leute, jeden Tag sind die Leute durch die Krankheit, Hautkrankheit, Tuberkulose, Infektionskrankheit, dadurch sterben sie. Und das kann man nicht einfach tolerieren. Das ist falsch und immer noch falsch. Und es bleibt auch falsch.